Vielleicht habt ihr das auch gerade gespürt. Wenn wir unser Herz zum Thron hin ausrichten, da hat man eigentlich keine Lust wieder zu gehen. Und doch ist jetzt die Predigt dran. Ich habe einen Text ausgewählt. Nein, der Text hat wieder mich ausgewählt. Ich bin ja dann immer so ein bisschen auf der Suche. Welchen Text kann ich nehmen? Was ist dran? Und dieser Text lag in meinem Nachtschrank. Sehr praktisch. Ich mache mal kurz eine Werbeeinheit. Das sieht so aus. Das ist dann so blaue kleine Blätter in der Form, wie sie im Hotel an der Tür hängen, wenn man nicht gestört werden will. Bibel bei Hart, und das ist von der Bibelliga. Heiße Empfehlung, gegen Spende kann man sich verschiedene Themen, solche paar Verse drauf, Bibeltexte bestellen. Ich habe den mal irgendwo als Werbeexemplar in einer Zeitschrift bekommen und in meinen Nachtschrank gelegt. Und den Text kann ich tatsächlich fast auswendig und ich liebe ihn. Und heute predige ich mal nicht über etwas, was mir schwerfällt, sondern was ich von Herzen liebe aus Gottes Wort. Offenbarung 21. Das ist, wenn man die Bibel von hinten blättert, also auf die hebräische Art, vorletztes Kapitel. Da kommt nur noch eins hinterher. Offenbarung. Ja, was fällt euch da ein? Da geht's um schwierige Dinge manchmal, schwer verständliche Dinge, sehr symbolische Texte. Das Kapitel davor, da geht's um die Lieblingsthemen der Mächtigen, nämlich wer hat die Macht und wer darf herrschen. Und dann kommt das Kapitel 21. Johannes hat die Offenbarung und beschreibt das. Und ich gehe einfach mit euch Vers für Vers durch und erzähle euch mal, was mir dazu für Gedanken kamen und auch was ich im griechischen Text noch fand. Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Zuerst, kleiner Gedanke aus meinem Leben, eine Person in der Seelsorge bei mir merkte im Laufe unseres Gespräches, irgendwie hat sie da eine andere Vorstellung von Heilung, wie Gott unsere Herzen heilt. Sie hatte schlimmen Zerbruch, wirklich Schlimmes erlebt im beruflichen Bereich, wurde rausgesetzt, hat Rufmord erlebt und sagte dann, aber Gott macht es doch heil und es kann doch nicht sein, dass ich immer noch wieder weinen muss und dass das immer noch so weh tut. Ich habe doch so viel schon geweint. Ja, zuerst habe ich ihr bestätigt, ja, das war richtig schlimm. Erst mal hinschauen, wo es weh tut. Nicht gleich weitergehen und um Heilung beten. Wirklich den Blick darauf legen, weil das ist der Weg zur Heilung. Es tut weh. Und das ist ja wohl logisch, wenn man sowas Boshaftes erlebt hat, sowas Schmerzliches, dann ist das Herz zerbrochen. Ich habe ja auch ein Herz aufgemalt und es durchgerissen. Das Herz ist zerrissen. Und dann habe ich gesagt, ich lade dich ein, eine andere Sicht von Heilung einzunehmen. Gott wird nicht alles wieder machen, als wenn das nie war. Und das erleben wir ja auch. Körperlich erleben wir das sehr deutlich. Also wenn man eine Operation hat, dann bleiben Narben zurück. Heutzutage kann die Medizin das schon sehr fein, manchmal mit nur sehr kleinen Narben. Aber die Narben, die sind nicht schön. Die versteckt man, die deckt man zu. Die sehen hässlich aus. Und manchmal, wenn Wetterumschwünge kommen, dann tun die auch weh. Oder wenn man blöd dran stößt. Und das ist ja im Seelischen, im Herzen genauso. Wenn jemand richtig blöd an meine Wunde stößt, da wo es schon immer eine verletzte Stelle ist, dann kann es schon mal sein, dass es trotzdem wieder wehtut, auch wenn eigentlich nur eine Narbe da ist. Okay, die Person in meiner Seelsorge hat es verstanden und wir haben das Herz zusammengelegt und haben darüber nachgedacht, wie Gott diesen Riss im Herzen heilt. Und dass das Zeit braucht, und zwar die Zeit, die das Herz braucht und die Zeit, die Gott braucht. Und das geht nicht ruckzuck und das ist nicht nächstes Jahr fertig. Und da kann man auch noch mal ein paar Runden weinen, auch die nächsten Jahre. Wir sind immer gerne so schnell, weil wir das gewohnt sind, dass Amazon Prime am nächsten Tag das Paket bringt. Aber mit der Heilung geht das nicht so schnell. Das braucht einfach Zeit. ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das ist eine andere Form von Heilung. Ich erkläre es später nochmal genauer. Das Interessante ist, die erste Erde sind vergangen. Da steht nicht die alte Erde oder die vergangene Erde oder die nicht mehr brauchbare Erde. Die erste Erde, also die erste, unsere jetzt hier, diese Runde. Und dann macht Gott etwas ganz Neues. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Vielleicht ist die gar nicht rund, vielleicht hat die 10 Stockwerke. Ich will nur eure Fantasie anregen. Also das könnte sein, dass die ganz anders aussieht, weil Gott ja sehr kreativ ist. Und jetzt noch eine schlechte Nachricht für die Leute, die gern am Meer Urlaub machen. Das Meer ist nicht mehr. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ich bin mir sicher, es wird Seen oder Ähnliches geben. Dieser Erholungseffekt vom Meer, diese Weite, diese gute Luft. Also wenn es die nicht gibt im Himmel, das würde mich sehr wundern. Aber das Meer, vielleicht auch mal nicht von uns, von unserer Zeit oder unserer Gesellschaft her gedacht, für den antiken Menschen oder für den Menschen auf der anderen Seite unserer Erde, ist das Meer ein Ort von nicht machbar, nicht unter meiner Herrschaft, angsterregend, furchteinflößend, lebensbedrohend, lebensgefährlich. Und so habe ich das jetzt verstanden. Das Meer ist nicht mehr, es wird keine lebensbedrohlichen Elemente mehr geben. Es ist alles für uns gut geordnet. Auf dieser neuen Erde. Vers 2. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Wir fangen mal von hinten an. Stellt euch mal diese Braut vor. Vielleicht nicht so schlicht wie in unseren Breiten. Ich habe extra nochmal im Internet geschaut. Die Braut von heute ist sehr schlicht dekoriert. Aber so eine orientalische Braut oder eine indische Braut, ihr habt bestimmt irgendwas vor Augen. Da wird Schmuck dran gehängt, so viel nur geht. Und zu dieser Schönheit, also Edelsteine, Gold, Silber, wunderbare Stoffe, kommt ja noch die Schönheit der Braut hinzu. Eine junge Frau in der Blüte ihrer Jahre, lebendig, hoffentlich fruchtbar. Ja, das ist eigentlich das Zeichen von Schönheit und Lebendigkeit schlechthin. Und dann kommt aber noch hinzu, sie guckt ja nicht auf sich, sie ist auf ihren Bräutigam ausgerichtet. Bereitet für ihren Mann, steht hier im Text, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich glaube, wir haben eben so einen kleinen Vorgeschmack gehabt davon, wie kann denn eine ganze Stadt eine Braut sein, in diesem Vers. Die heilige Stadt wie eine Braut. Ja, so wie eben ein kleiner Vorgeschmack in unserem Lobpreis. Wenn wie ein Magnet, der da ist, Gott in der Mitte der Stadt ist und wir wie die Metallspäne uns ausrichten und wir alle in dieser Stadt sind ausgerichtet auf den Herrn wie eine Braut. Mit Sehnsucht, mit der ganzen Herzenskraft, mit Wohlwollen für den anderen. Es ist eine Stadt, eine ganze Stadt, eine heilige Stadt. Im Englischen, ich liebe diese Textübertragung, im Englischen, holy hat was mit whole zu tun. Heil, ganz, rund, komplett. Eine heilige Stadt. Gott hat sie heil gemacht. Alles wird heil sein. Heilig. Und sie kommt von Gott aus dem Himmel herab. Da ist nichts Irdisches mehr. Gott selbst hat diese Stadt gemacht. Vers 3. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes, das Zelt Gottes, bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Eine große Stimme. Es wird laut verkündet, damit es jeder weiß. Siehe da, der Palast Gottes bei den Menschen. Nein, eben nicht, kein Palast. Und wieder, ich musste an die Menschwerdung denken, wo Jesus sich so klein macht, wo Gott sich so klein macht, um uns nahe zu sein. Da ist kein Palast, sondern Gott will ganz nah bei den Seinen sein. Ein Zelt kann man übersetzen, eine Hütte. Bei den Menschen. Gott wird bei ihnen wohnen. So ist unser Gott. Und wir alle und alle anderen, die dorthin berufen werden und geheilt werden, werden seine Völker sein. Ich habe geschaut, im Griechischen steht nicht sein Volk, sondern wirklich der Plural seine Völker sein. Beides ist korrekt. Denn alle Völker, Nationen, Sprachen, Ethnien zusammen bilden ja Gottes Volk. Mich hat das trotzdem sehr berührt. Sie werden seine Völker sein. Denn wir wissen ja, gerade heute in unserer global vernetzten Zeit, da heiratet einer in ein ganz anderes Land. Oder historisch, mir ist als Beispiel eingefallen, was ist mit der Ukraine? Was ist mit den Menschen, die eine ukrainische Mutter und einen russischen Vater haben? Zu welchem Volk gehören sie? Wie sollen sie sich jetzt entscheiden? Im Himmel muss sich keiner entscheiden. Jeder hat seinen Platz. Alle Völker werden Gottes Völker sein. Das berührt mich sehr, dass jeder seinen Platz haben wird, ganz gleich, woher er kommt, wo seine Wurzeln liegen, die man sich ja nicht ausgesucht hat. Und dann musste ich an Mose denken und den brennenden Dornbusch, da, wo die Geschichte angefangen hat, die Geschichte von Israel, dem auserwählten Volk, wo Gott sich offenbart und sagt, ich bin Immanuel, ich bin der Gott mit euch. Ich bin der, der immer ist und der immer sein wird. Gott mit euch. Und hier schließt sich der Kreis. Dieser Gott wird unser Gott sein in dieser Stadt. Wie das genau aussieht, da muss man dann die anderen Kapitel in der Offenbarung noch lesen, wo es dann um Edelsteine und Mauern und Tore und vieles andere geht. Und das alles sind ja Bilder und ich finde das sehr schön, weil ich mag Edelsteine und ich mag Dinge, die schön sind. Und das entspricht unserer Sehnsucht, die wir haben, nach Schönheit, nach Heilsein, Gott zu finden, nicht mehr suchen zu müssen. Gott wird alle Sehnsucht stillen. Deswegen müssen auch ordentlich Edelsteine da sein in dieser Stadt. Aber zuerst Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Im griechischen Text steht, Gott wird wischen jede Träne aus ihren Augen. Lasst es mal auf euch wirken, so ist unser Gott. Er winkt da nicht von Weitem, er wischt jede Träne aus deinen Augen. Was für Tränen? Tränen der Einsamkeit, der erlebten und erlittenen Gewalt, Tränen der Angst, der Hilflosigkeit. Und viele, 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 alle Sorten mehr. Jede Träne wischt Gott aus deinen Augen. Einmal dort. Und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod, der jedem Menschen, egal was er glaubt, wie er glaubt oder nicht glaubt, was sein Glaube, seine Religion ist oder nicht ist, Angst macht. Der Tod ist beängstigend. Und der Tod ist ein endgültiges, etwas Endgültiges. Und manchmal sagen wir ja auch, der Baum ist gestorben oder die Beziehung ist gestorben. Tod ist alles, was vergeht, Abschied, zu Ende geht. Der Tod wird nicht mehr sein. Wir werden in Freiheit entscheiden können über Beziehungen, über unsere Wege und wie wir unser Leben gestalten in der Ewigkeit. Denn das Erste ist vergangen. Vers 5. Vers 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Der auf dem Thron saß. Da geht unser Blick hin. Und für mich ist das eine Definition, also nur ein Aspekt. Was ist ein Christ? Einer, der zum Thron aufschaut. Und einer, der sich vor dem Tod nicht fürchtet. Deswegen sind Christen so gefährlich für Regime, für Gewaltherrscher, weil die kannst du nicht mit Angst beherrschen. Wenn sie wirklich im Glauben leben, dann wissen sie, was auf sie wartet und sind nicht beherrschbar. Und sie wissen auch, dass jeder Herrscher vorübergeht, weil nur der auf dem Thron, der Ewige, bleibt. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und wir haben jetzt öfters mal was gehört, die letzten Predigten über unsichere Zeiten und wo wir unsere Hoffnung haben. Und ich finde das großartig, dass Gott sagt, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir müssen nicht irgendwo suchen in dieser Welt. Wir haben Gottes Wort, das uns geschenkt ist. Und was Gott sagt, ist wahrhaftig und gewiss. Und dann Vers 6. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Damit ist gemeint, dass sich Gottes Worte erfüllen. Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Ich bin das A und das O. Das sind im griechischen Alphabet A bis Z, würden wir sagen. Omega ist der letzte. Und wenn ihr in eine katholische Kirche geht, dann werdet ihr vorne eine riesige Kerze sehen oder an der Seite, wo sie auch steht, die Osterkerze. Und da ist ganz häufig A und O drauf, Alpha und Omega. Es ist gut, sich festzumachen und wieder dran zu erinnern, wohin wir gehen und wer der ist, der der Anfang und das wirkliche Ende von allem ist. Und im Griechischen steht hier, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Wassers des Lebens als Geschenk. Das Wort umsonst ist so ein bisschen kritisch, weil das heißt für uns ja auch gratis, ne? Kostet nichts. Ja. Oder umsonst vergeblich. Hat nichts gebracht. Also es hat ja diese Doppelbedeutung. Und im Griechischen steht Dokean und das heißt wirklich als Geschenk. Geschenkt bekommen wir es. Das Wasser des Lebens. Und das hat Jesus ja auch zu der Frau am Brunnen gesagt, als ihn gedürstet hat in Samaria. Und die Frau gab ihm von dem Wasser und er sagte, wenn du wüsstest, wer der ist, mit dem du sprichst, du würdest ihn bitten und er würde dir das lebendige Wasser geben. Und Jesus sagte auch, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Das ist uns jetzt schon verheißen. Aber dann, hier in der Ewigkeit, da kommen wir direkt an die Quelle und kriegen das geschenkt, das lebendige Wasser. Soweit der Text. Jetzt komme ich nochmal zurück zu der Frau in meiner Seelsorge mit dem großen Schmerz und dem zerrissenen Herzen. Mir fiel dann ein Lied ein. Das Lied ist ein ganz altes Kirchenlied von 1628 von Friedrich Spee und besingt in wunderschönen Bildern den Leib des Auferstandenen, ein Osterlied. Das Lied heißt, ist das der Leib, Herr Jesu Christ? Und ich mag euch die Strophe vorsingen, um die es mir geht, weil es um die Wunden geht. Der Leib ist klar, klar wie Kristall, Rubinen gleich die Wunden all. Die Seele durchstrahlt ihn licht und rein, wie tausendfacher Sonnenschein. Halleluja, Halleluja. Ich kenne es aus meiner katholischen Zeit und wir haben es jedes Jahr gesungen. Rubinen gleich die Wunden all. Und da war für mich die Frage, Was ist denn mit den Wunden, die wir haben, die seelischen? Macht Gott wirklich alles neu? Steht ja hier, das Vergangene ist nicht mehr. Eine richtige Antwort weiß ich noch nicht, aber ich weiß, dass Jesus als der Auferstandene dem Thomas erschienen ist, der zum Glück kritisch war und nachgefragt hat und hat gesagt, ich kann nicht glauben, wenn ich nicht sehe. Und Jesus sagt, Thomas, komm her, schau. Hier ist meine Seite, leg deine Hand hinein. Du darfst es anfassen, du darfst es glauben. Und hier sind meine Hände und Füße, die Nägel male. Rubinen gleich die Wunden all. Und wenn selbst Jesus, der Auferstandene, seine Wunden behält, die uns erlöst haben, was mag Gott aus unseren Herzenswunden machen? Etwas, das nicht mehr wehtut, etwas, das uns ziert, uns noch schöner macht, uns zum Schmuck wird. Vielleicht. Oder Gott macht es ganz neu, das weiß ich nicht. Da müssen wir uns alle überraschen lassen. Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Amen.